Vor vielen Jahren habe ich beim Stöbern und Lesen in Zeitschriften und Büchern einen Satz gefunden, der meine ganze Aufmerksamkeit auf sich zog und mich stutzig machte. Da stand: Es gibt einen Schatten, der kommt aus einem Übermaß an Licht. Da dachte ich, komisch, es gibt immer Schatten, wenn Licht da ist. Es gibt einen Schatten, der kommt aus einem Übermaß an Licht. Stutzig wurde ich, weil ich dachte, Übermaß an Licht, das muss mehr Licht oder anderes Licht sein, als was man sich sonst so vorstellt. Und deshalb ist auch der Schatten irgendwie anders oder besonders. Es gibt einen Schatten, der rührt aus einem Übermaß an Licht. Beim Vorbereiten für die Predigt fiel mir genau dieser Satz wieder ein. Ich hatte ihn vergessen, man braucht die ja nicht immer jeden Tag, solche Sätze. Und die Geschichte, um die es geht, steht in der Apostelgeschichte 16. Ich habe sie angegeben ab Vers 19. Wir können auch die Verse davor lesen oder ich erzähle sie uns geschwind. Paulus ist unterwegs und muss jeden Tag, um in das Bethaus zu kommen, über einen Platz. Und da gibt es eine Frau, die immer kurz sozusagen vielleicht mit hysterischem Tone ruft: Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, sie verkünden euch den Weg des Heils. Und kann man sagen, wenn das jemand ruft und ich habe das abgesprochen, ist das nett. Aber wenn man da so täglich über den Marktplatz geht und eine Frau schreit einem das relativ schrill hinterher, ohne dass man darum gebeten hat, dann tritt genau das ein, was auch in dem Text steht, nämlich dass Paulus genervt war, unwillig war, dass er dann eines Tages sich umdrehte und dem Geist, der ihn erlebte, dem Wahrsagegeist, gebot, er möge ausfahren. Interessant an dem Text ist, dass die Frau ja nichts Verkehrtes gesagt hat. Sie waren ja Männer Gottes. Sie verkündeten ja das Heil. Aber die ganzen Begleitumstände machten doch deutlich, die Quelle, aus der diese Botschaft kam, ist trüb. Es ist nicht der Geist Gottes, der dort redet. Es ist offensichtlich eine andere Quelle, andere Umstände, die deutlich machen, nein, das kommt so nicht von Gott. Und Paulus gebietet im Namen Jesu und die Frau wird frei. Wir könnten jetzt sagen, ein Wunder. Ich würde vielleicht sagen, es ist ein Gebet der Befreiung. Ein seelsorgerliches, kraftvolles Geschehen durch Paulus. Die Frau erlebt Erhellung und Befreiung von dem Geist, nicht weil er sie unbedingt böse knechtet, aber weil sie nicht in einer wirklichen Freiheit ist. Und dann passiert etwas Eigenartiges, nämlich, dass die Herren, der diese Frau gehörte, sie war Sklavin, mitbekommen, sozusagen die Frau, unsere Sklavin, ist durch diesen Kraftakt in der Seelsorge berufsunfähig. So müssten wir es nennen. Sie kann nicht mehr wahrsagen. Das ist wie ein Pianist, der nicht mehr Klavier spielen kann, weil er eine Handverletzung hat. Wie ein Arzt, der auch vielleicht eingeschränkt ist und nicht mehr seinen Beruf ausüben kann. Das ist wie ein Lehrer, der gravierende Stimmbandverletzungen hat und nicht mehr reden kann. Diese Frau hatte einen Wahrsagegeist, konnte aber nicht mehr wahrsagen. Und das bedeutete für die Herren Einkommensverlust. Das Geschäft war kaputt. Sie konnten durch die Frau keine Einnahmen mehr generieren. Und wenn uns es ans Geld geht, das war damals schon so, das ist heute so, da hört der Spaß auf. Und hier auch. Als nun ihre Herren sahen, dass die Aussicht auf Gewinn ihnen entrissen sei, ergriffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz vor die Obrigkeit. Man führte sie vor die Stadtbehörde und erhob Anklage: Diese Menschen bringen unsere Stadt in Aufregung. Sie sind Juden und sie verkünden Gebräuche, die wir als Römer nicht annehmen und nicht befolgen dürfen. Nun erhob sich auch die Volksmenge gegen sie. Da befahlen die Polizeiverwalter ihnen, die Kleider herunterzureißen, sie mit Ruten zu schlagen. Nachdem man ihnen viele Schläge versetzt hatte, warf man sie Man müsste sagen, mit aufgerissener Haut und aufgerissenen Wunden am Rücken in den Kerker und wies den Kerkermeister an, sie in sicheren Gewahrsam zu halten. Diesem Befehl zufolge brachte er sie in die innerste Zelle und spannte ihre Füße fest in den Block. Zunächst bis hierhin. Da geschieht etwas Wunderbares aus der Sicht des Christen. Eine Frau wird frei. Gott erweist seine Macht durch die Verkündigung bzw. durch das gebietende Wort des Paulus wird die Frau frei von diesem Wahrsagegeist. Etwas Wunderbares, etwas sehr Lichtvolles geschieht. Wir würden vielleicht sagen, Halleluja, preis dem Herrn, großartig, Gott sei Dank. Die Frau ist frei. Mensch, Paulus, wow. Licht Gottes in Aktion, kraftvoll. Menschen werden frei. Aber der Schatten ist nun mal der, dass diese Frau damit für ihre Herren wertlos wird. Der Schatten, der für Paulus und Silas dadurch entsteht, ist die Unruhe unter der Bevölkerung. Mit einem Mal wendet sich das Blatt und obwohl sozusagen Segen von Gott das Leben der Frau berührt hat, dreht sich das Blatt und die Bevölkerung, die Stimmung schlägt um. Und ich finde das, beim Lesen dachte ich so, es ist auch interessant, man könnte den Text auch so lesen. Erst wird sozusagen gegen Silas und gegen Paulus Anklage erhoben, so, ja, diese Menschen bringen unsere Stadt in Aufregung. Wodurch? Weil sie uns verführen, Dinge zu übernehmen oder Dinge zu denken, die wir als Römer nicht denken sollen. Die Situation war so, dass es damals anderen Religionsgemeinschaften nicht erlaubt war, Propaganda oder Missionstätigkeit zu betreiben. Die Juden waren zwar geduldet, aber es war ihnen nicht gestattet, sozusagen missionarisch aktiv Verkündigungsarbeit in der Öffentlichkeit zu leisten, um Menschen zu ihrem Glauben zu ziehen. Also die Religionsfreiheit war eingeschränkt, der Religionsübertritt eigentlich den Römern nicht gestattet. Das war der eigentliche Vorwurf. Sie kommen und sie verführen uns. Sie sollen sozusagen, wir sollen als Römer Dinge tun, die wir nicht tun dürfen. Und ich dachte, was klingt so ein bisschen wie heute, wenn man ruft, Deutschland wird überfremdet. Die Reaktion jedenfalls ist interessant. Plötzlich werden alle wach. Was? Wir sollen etwas tun und wir werden überfremdet. Und was? Wir sollen verführt werden zu Dingen, die uns gar nicht römisch sind. Man wusste gar nicht, worum es geht. Es war aber einfach gut, wenn man beim Aufruhr auf der Seite ist, wo die meisten sind. Ja, das ist einfach so uns Menschen wahrscheinlich gegeben, weil wir meinen, wenn ganz viele um mich drumherum sind und in die eine Richtung rennen, dann bin ich da auch ziemlich sicher untergebracht. Und um die ganze Sache zu befrieden, greift dann die Polizeibehörde ein, so ein ganz klein wenig, soll ich sagen, ist auch modern heute geworden, in manchen Ländern erst schießen, dann gucken. Man haut erstmal zu, Jacken runter, Rücken her, damit ausgepeitscht. Da werden die Leute mit Ruten geschlagen. Und wenn man mit Ruten geschlagen wird, so wie es hier heißt mit vielen, dann ist es so, dass in der Regel die Haut auf dem Rücken aufreißt. Und das sind böse Verletzungen und böse Vernarbungen, die dann da entstehen. Jeder ist dabei und jeder ist guten Willens und steigert das Böse. Die Polizei will Gutes tun und die Sache befrieden, schlägt erstmal zu. Der Polizeipräsident oder wer immer das ist, sagt, der Polizeiverwalter sagt nachher dem Kerkermeister, verwahr sie sicher. Der sagt, ich gehe auf ganz sicher. Eine Zelle oben, Erdgeschoss ist nicht genug. Wir gehen in den Keller, wir gehen in die Mitte, wir steigern das Ganze ganz nach unten. Und damit die auch ganz unten bleiben, kommen die Füße in den Block. Das heißt, man kann seinen Rücken und auch seiner Sitzhaltung nicht Entspannung zuteil werden lassen. Die Füße sind eingespannt, die Bewegungsfreiheit sozusagen gegen Null versetzt. Er ist nicht aufgefordert, es so zu tun, sondern nur sicher, aber nicht unbedingt in dieser Weise. Jeder beteiligt sich, jeder steigert es. Und Paulus und Silas, die eigentlich der Frau Gutes getan haben, indem sie befreit haben von dem Geist der Wahrsagerei, dieser Segen, den sie empfangen haben, der Segen, den sie von Gott weitergegeben haben als Männer des Heils, erleben einen mächtigen Gegenschlag der Finsternis, einen mächtigen Gegenschlag sozusagen des Schattens. Sie kommen in Verfolgungssituationen, sie leiden körperlich, sie werden gepeitscht, sie werden inhaftiert und sie werden in den Block gespannt. Es ist dort dunkel, sicherlich nicht wohlriechend, und die Nacht bricht herein. Man kann nicht schlafen vor Schmerzen. Vor Schmerzen, weil die Beine in den Block gespannt sind und vor Schmerzen, weil der Rücken so aufgerissen ist. Normalerweise würden Menschen in dieser Zeit oder in dieser Situation alle möglichen Schimpfworte abrufen, würden die schlimmsten Flüche vielleicht aussprechen gegen die böse Welt, würden ja vielleicht vor sich hin wimmern, keine Ahnung. Das ist alles verständlich. Überraschend ist deshalb, dass es hier heißt, um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Gott Loblieder. Und zwar so laut, dass die anderen Gefangenen, obwohl sie im Innersten des Gefängnisses waren, das hörten. Offensichtlich heißt es, und sie hörten ihnen zu, dass dort in dem Szenario andere vielleicht auch stöhnten und schrien und riefen, wegen ihrer Schmerzen, wegen ihrer erlittenen Folter, wegen ihrer miserablen Lage, vielleicht wegen ihres Hungers, den sie hatten, weil sie schon länger dort im Gefängnis waren. Alles, was in dem Gefängnis sozusagen akustisch geschieht, richtet sich jetzt aus auf den Gesang von Paulus und Silas. Sie hören zu. Paulus und Silas singen. Zwei geschlagene Missionare, ich kenne ihre Stimme nicht, sie singen. Sie singen Lieder, die sie kennen, sie beten. Wie lang ist nicht überliefert. Tatsache ist, kurze Zeit später, ist ja zum Teil auch bis heute so, in dieser Region entsteht plötzlich ein starkes Erdbeben. Und das Haus, das Gefängnis ist so gelegen, dass die Grundmauern des Kerkers erschüttert werden und die Türen aufgrund der Verwerfung in der Statik aufsprangen. Ja, sogar der Block aufsprang, die Fesseln, so heißt es, fielen ihnen ab. Allen fielen die Fesseln ab. Normalerweise müsste jetzt hier stehen und alle ergriffen die günstige Gelegenheit und gaben Fersengeld. Steht aber da nicht. Keiner nutzt die Gunst der Stunde und türmt. Keiner nutzt die Gunst der Stunde und verschafft sich einen Vorteil. Sie bleiben. Wie wenn der Gesang des Paulus und des Silas so eine Atmosphäre des Friedens hervorgebracht hätten, dass aus dem Frieden auch ein Bleiben kommt. Sie sind im Frieden und sie bleiben. Keiner ist offensichtlich verletzt, keine Panik. Der Kerkermeister ist wach geworden. Und nun muss man wissen, dass die Kerkermeister und Soldaten, die in Wachmannschaften waren, in der Regel mit ihrem Leben persönlich für die Sicherheit der ihnen anvertrauten Gefangenen standen. Sollte einer türmen, dann müssten sie mit ihrem Leben selbst sozusagen den geflohenen Häftling auslösen. Die Auferstehungsmannschaft zum Beispiel oder die Mannschaft, die bei der Auferstehung Jesu dabei war, hatte wahrscheinlich dieses Schicksal erleiden müssen. Weil die Vorgesetzten sagten, der Gefangene ist nicht mehr da, ihr habt nicht aufgepasst, warum auch immer. Und sie wären wahrscheinlich, ob des Geflohenen oder des Auferstandenen, weil sie ihre Aufsicht verletzt hatten, wären sie wahrscheinlich hingerichtet worden. Wir wissen es nicht genau. Der Kerkermeister kennt die Regeln. Deshalb steht da, Er sah die Türen des Kerkers offen stehen, riss sein Schwert heraus und wollte sich töten. Das war noch ein ehrenvoller Tod für einen Soldaten, selber sich zu töten, statt unehrenhaft wegen Dienstpflichtverletzungen getötet zu werden. Hat sich nicht so furchtbar viel geändert. Ist ein Ehrenkodex. Weil er meinte, seine Gefangenen seien entflohen. Das ist der Zusammenhang. Alles in der Geschichte deutet darauf hin, normalerweise wäre niemand mehr im Gefängnis. Aber hier sitzt die ganze Truppe und Paulus ruft mit lauter Stimme von ganz innen oder von ganz unten aus dem Gefängnis, weil er ahnt, was da oben sich abspielen könnte. Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle noch hier. Überraschung. Echte Überraschung. Da rief er nach einem Licht, trat ein und fiel Paulus und Silas zitternd zu Füßen. Dann führte er sie heraus und fragte ihr: Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie antworteten ihm: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du samt deinem Haus gerettet werden. Nun verkündeten sie ihm und allen seinen Hausgenossen das Wort des Herrn. Noch in derselben Nacht nahm er sie mit sich, wusch ihnen die Striemen und ließ sich sogleich mit all den Seinigen taufen. Hierauf führte er sie in seine Wohnung, bereitete ihnen ein Mahl voll Freude darüber, dass er mit den Seinen zum Glauben an Gott gekommen war. Im Licht, das er sich besorgt, kriegt er mit, keiner ist weggelaufen. Alle anderen sind noch da. Man kann entweder wieder die Türen zumachen oder die Leute in Fesseln anlegen. Ich weiß es nicht, jedenfalls. Er kriegt mit, keiner ist weggelaufen. Und dann passiert etwas ganz Eigenartiges. Er, der sozusagen in vorauslaufendem Gehorsam die Gefangenen in den innersten Teil des Gefängnisses brachte, sie zusätzlich in den Bock spannte, er ist nun derjenige, der seine Herrscher- und Herrschaftsmacht vergisst und eine Wende erlebt. Nicht mehr er ist der Chef im Gefängnis, der Kerkermeister, sondern er spricht seine Gefangenen, seine misshandelten Gefangenen an und sagt: Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Wenn Gott einem die Augen öffnet und in sein Licht stellt, ich will es noch weiternehmen, weil er wird ja gerettet, wenn Gott Menschen rettet durch sein Licht, wenn Menschen im Licht Gottes zum Glauben kommen, dann verändert sich sozusagen oben und unten, rechts und links, dann verändern sich Maßstäbe. Dann wird der Herr zum Erlösten und zum Diener. Wir hatten darüber gesprochen im Kolosserbrief. Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Dann wird aus dem, der die Macht hat, der das Schwert hat, der geschützt ist durch die Behörde, plötzlich der, der um Hilfe bittet, der fragt: Meine Existenz und mein Leben ist gefährdet. Was kann ich tun, damit ich Rettung erlebe? Und ich glaube, wenn man mal so Erdbeben erlebt hat, das ist lebensbedrohend. Nicht nur das, sondern zutiefst verunsichernd, auch psychisch gesehen. Wenn das, worauf wir stehen, wenn das Fundament, wir sagen das ja, wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird, kommt man ins Straucheln und ins Fallen. Wenn einem im wahrsten Sinne des Wortes der Boden bebt und die Erde sich auftut oder die Schollen anfangen sich zu verschieben, dass man rutscht, da kommt ja auch Materie in Bewegung. Das verunsichert einen zutiefst. Das ganze Leben ist in der nackten Existenz bedroht. Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Paulus, immer noch ausgepeitscht, vielleicht nicht zum ersten Mal, er hat die Strafe mehrmals erlitten in seinem Dienstleben, nutzt diese Gelegenheit und beginnt zu predigen. Zunächst mal so, er ist da gut sortierter Gelehrter, er gibt erstmal die Überschrift der Lektion, die jetzt kommt. Die Überschrift ist: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Darum geht's jetzt. Hör zu. Und dann legt er los. Ja. Im Kerzen- oder Lichtschein, im Gefängnis verkündet er nun ihnen und allen von seinen Hausgenossen, die dazugekommen waren, was das Evangelium ist. Er lehrt sie, er unterweist sie und er zeigt ihnen den Weg auf der Umkehr zum Leben, zur Rettung. Die Situation ist günstig. Menschen, die in ihrer ganzen Existenz so erschüttert sind, fragen danach, was gibt meinem Leben wirklich Traggrund? Was gibt in meinem Leben sozusagen wirklich mir Sicherheit? Oder wie wir gesungen haben in dem Lied, was ankert mein Leben? Was ist in meinem Leben der Anker, der dafür sorgt, dass mein Schiff sich in der Strömung nicht losreißt und irgendwo hingetrieben wird? Paulus unterweist sie. Paulus zeigt ihnen, wer Christus ist, was Christus getan hat und dass all das Erlösungswerk Gottes in Jesus Christus wirksam und lebendig entfaltet wird dort, wo Menschen im Glauben aufnehmen, was sie gehört und verstanden haben. Und in derselben Nacht noch, heißt es, nahm er sie mit sich, wusch ihnen die Striemen, ließ sich sogleich mit den Seinen taufen. Wie so eine Doppelung, hieraufhin führte er sie in seine Wohnung und bereitete ihnen ein Mahl voll Freude darüber, dass er mit seinem Haus zum Glauben an Gott gekommen war. Da, wo Menschen unter die Erlösung Christi kommen, passiert noch etwas anderes. Da passiert nicht nur die persönliche zufriedenstellende Erlösung, zu sagen, ja, ich bin jetzt erlöst, meine Sünden sind vergeben, sondern aus dieser Erfahrung der Erlösung ergibt sich auch ein Moment der Umkehr. Wir denken ja immer Umkehr so eher im Kopf, ich komme zum Herrn Jesus, meine Sünden werden vergeben, das ist die Umkehr. Ja, das ist sie, aber sie erweist sich eben oft auch in der Tat. Im Stichwort der Wiedergutmachung. Seine Wiedergutmachung von dem Kerkermeister ist, dass er hingeht und sich der Wunden annimmt und Linderung verschafft, sie reinigt, sie wäscht, vielleicht auch noch kühlendes, gutes Olivenöl da drauf schüttet. Das war damals so das Heilungsöl schlechthin. Olivenöl ist für solche Hautverletzungen dieser Art wunderbar. Und er pflegt sie, er reinigt sie, er tut ihnen Gutes und er bereitet ihn einmal in der Nacht noch. Also das ist enorm, was da alles passiert in der Nacht. Und das alles ohne elektrisches Licht. Ja? Wir denken da immer so sentimental, die machen Licht an und den Ofen an und dann ja, die Friertruhe auf und zack in die Mikrowelle. Nein, der hat wirklich sich angestrengt und geschaut, dass ihm noch was aufgesetzt wird. Vielleicht wird da wirklich gekocht oder Brot und er kriegt was zu trinken. Vielleicht haben sie Milch organisiert. Er tut ihnen wohl. Er bringt wieder Gutmachung in das Leben dieses geschundenen Silas und des geschundenen Paulus. Und noch eine kleine Beobachtung. Da, wo Glaube trifft, da, wo Glaube entsteht, da, wo der Geist Gottes Menschenherzen berührt, entstehen neue Beziehungen. Er freut sich als Kerkermeister, dass er nun mit einem Gefangenen, den er als unschuldig sozusagen im Gefängnis gesehen hat, der ihm Rettung gegeben hat, der ihm Heil verschafft hat in seinem Herzen. Und Gott hat sicherlich das Herz des Kerkermeisters so berührt, dass er gemerkt hat, dieser Hinwendung zu Christus ist das Beste, das Größte und das Schöne, was mir in meinem Leben passieren kann. Berührt ihn, es bewegt ihn. Und jetzt entsteht eine neue Beziehung. Der Geschundene wird Bruder mit dem, der beigetragen hat, dass er solche Schmerzen hat. Der auf der Seite der Gewalttätigen stand, beugt sich, bekehrt sich, bittet um Hilfe, beginnt zu dienen und wird Bruder dem, dem er wehgetan hat. Ich finde es faszinierend, mit welcher Kraft das Evangelium Dinge umwertet. Was durch das Evangelium, durch den Glauben an Jesus Christus an Verwerfungen, wie ein Erdbeben, könnten wir sagen, ja, Verwerfungen der Erdscholle hat, so schafft das Heil Gottes Verwerfung in den sozialen Strukturen, wo Menschen einander feind sind, wo Menschen einander entgegenstehen, wo Menschen einander mit Missgunst begegnen. Hier bricht durch das Evangelium etwas auf, dass Versöhnung möglich wird, Neuanfang möglich wird. Was hat dazu geführt, dass das alles in der Nacht passiert? Man könnte sagen, ah ja, das hat Gott gemacht, souverän. Natürlich hat Gott das gemacht, souverän. Aber ich finde es doch bemerkenswert, deswegen habe ich auch die Predigtüberschrift so gewählt, Licht, ja, Lob vertreibt die Dunkelheit. Wer mitten in der Tiefe seiner Zweifel sitzt, seiner Schmerzen sitzt, von Ausweglosigkeiten sitzt, wer sich im Gefängnis fühlt von Dingen, wo andere unrechtmäßig Mauern gebaut haben, wo andere vielleicht dazu beigetragen haben, dass es mir so schlecht geht, weil ich gemobbt wurde, weil man mir nachstellt, weil man mich böse mit bösen Worten und mit bösen Namen belegt, wo meine Seele verletzt wird, wo diese Dinge geschehen, ist die Herausforderung die, ob ich mir selber leid tue, ob ich sozusagen unter dem Schmerz, unter der Grenze, unter dem Leid, was ich für mich persönlich sehr tief spüre und erfahre, das Reden, das Danken, das Loben verliere und im Grunde genommen schweige, in mich kehre oder anfange zu schimpfen, mich aufzuregen oder vielleicht Gott wütend entgegenzuschleudern, wo bist du überhaupt, was, ja, wie es wir auch im Lobpreis in dem Text zwischen zwei Liedern gehört haben, die Frage eben, Gott ist gut, ja, woran kann ich das wohl merken? Gott, wo bist du? Die Tage lag, gab es einen Bibeltext in der Lese, wo es hieß, was fragst du mich, Jakob, eigentlich, ob dein Weg vor meinen Augen verborgen geht? Ich sehe alles. Was regst du dich eigentlich auf und sagst, der Herr sieht nicht, was mit mir passiert? Ich weiß alles. Die Frage ist, ob wir das wissen, dass Gott alles weiß. Ob wir uns erinnern, dass Gott Macht hat, Situationen zu verändern. Nun sind wir ja in so einer Gesellschaft, wo wir dann schnell sagen, ja, aber es ist ja immer noch alles unverändert. Wir haben ja eher so eine Instant- oder Instant-Denke. I like Genuss sofort. Ja? Pulver rein, Wasser drauf, Kaffee fertig. So möchten wir ja auch unsere Probleme von Gott behandelt haben. Segen drauf, einmal schütteln und strahlen, alles ist gut. Aber so läuft das Leben nicht. Paulus und Silas hatten auch nicht quasi die Uhr vor Augen, sagten noch 3 Stunden, dann kommt das Erdbeben, wir gehen schon mal auf die Lobpreisrampe und wir beten schon mal, dass wir in Stimmung sind, wenn es passiert. Die hatten keine Aussicht auf, wann kommen wir hier wieder raus. Mitternacht ist keine Zeit, wo man sagt, gleich wird's hell. Das dauert noch 6 Stunden. Das dauert noch. Noch 6 Stunden so sitzen, dass man die Füße nicht anziehen kann, dass man sich nicht aufrichten und sich nicht drehen kann und der Rücken brennt und tut weh. Und in der Situation fangen sie an zu loben. Gut, ich will zugestehen, manchmal fängt man auch an zu singen oder tut was etwas anderes, damit man die Schmerzen nicht so spürt. Aber es ist ja gut, wenn man etwas tut, was einem ablenkt davon, vor allem, wenn man etwas so was Gutes tut, dass man Gott lobt und sich zu ihm wendet und ihn preist und ihm die Ehre gibt. Sie singen und sie beten. Und weil sie singen und weil sie beten, wird um sie herum zunächst einmal nicht so furchtbar viel verändert, aber in ihnen selbst wird etwas anders. Wer singt und wer lobt und wer betet, richtet seinen Blick innerlich auf Gott aus und auf die Möglichkeiten, der Dinge verändern kann. Das Erste, was beim Singen und Loben und Danken und Beten passiert, ist, dass Gott mich, der singt, lobt und dankt, im Herzen verändert. Das ist so. Warum gelingt uns das so selten, dass wir so singen und loben und danken? Ich wage mal eine These. Mir ist an mir selber aufgefallen, dass es oft daran mangelt, dass ich Texte auswendig kenne. Man kann nur singen, loben und danken, wenn man Texte hat, die ich nicht erst in notvoller Situation suchen muss. Also wer Durst hat, greift gerne zur Flasche oder zum Krug oder zum Becher und trinkt. oder macht den Wasserhahn auf und lässt Wasser raus und trinkt. Keiner sagt, ich habe Durst, ich muss mal gucken, wo ich eine Wasserader finde und jetzt muss ich mal bohren. Wenn wir Durst haben, möchten wir einen kurzen Weg haben zum Trinken. Wenn wir loben und danken wollen, wäre es gut, wenn in uns Texte vorhanden sind, die wir kennen. Ich verrate euch mal ein ganz kleines Geheimnis. Letzte Woche hat der Christopher über einen solchen Text gepredigt, den ich mir mühselig über Wochen, weil ich auch nicht mehr der Jüngste bin, mühselig über Wochen auswendig gelernt habe. Das Wort heißt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren werden ließ durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten zu einem unvergänglichen, unverwelklichen, unbefleckten Erbe, das da aufbewahrt ist in den Himmeln für dich und für mich. Und wenn man reinguckt, hat man dabei Folgendes beieinander. Man guckt den an, der das Heil geschaffen hat. Gepriesen sei Gott. Egal wie ich mich fühle. Gott wird gelobt. Und dann erinnert dieser Vers in dem Lob Gottes, erinnert dieser Vers an alle Stationen der Heilsgeschichte, der uns wiedergeboren werden ließ nach seiner großen Barmherzigkeit. Gott ist barmherzig. Gott ist warmherzig. Ist voller Liebe. Er hat dafür gesorgt, dass wir Christus entdecken, dass unser Glaube entsteht, dass wir wiedergeboren wurden, so wie wir geboren wurden. Da haben andere gewollt, dass es mich gibt. Und Gott hat gewollt, dass ich ihn finde. Und dann ist die Sprache von der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Halleluja. Das heißt, wir haben Vergebung der Sünde. Dann ist in dem Text die Rede davon, es gibt ein Erbe im Himmel, auf das wir zugehen. Das finde ich so schön. Da gibt es ein Erbe und da gehen Petrus fast die Worte aus, ja? Unvergänglich, ewig. Unbefleckt, makellos rein, vollkommen. Ich habe jetzt letzte Woche gelesen, der Country-Sänger, ein Deutscher, der gestorben ist, hat eine Erbschaft hinterlassen. Von seinen 4 Kindern hat nur ein Kind es gewagt, die Erbschaft anzunehmen und hat festgestellt, sie steht vor einem grandiosen Schuldenberg. Das Erbe, das Gott uns hinterlässt, ist unbefleckt. Kein Schuldenberg. Kein Streiterbe. Unbefleckt. Rein. Ewig. Und dann gibt es noch das dritte Wort, dass es unverweltlich ist. Ich gehe mal so unverweltlich. Ja, Gottes Erbe steht nicht ab. Gottes Erbe wird nicht schal. Es bleibt immer frisch. Ich bin ja nun unter der Woche hier eher so als männlicher Single unterwegs. Und bei mir gibt es oft Situationen, wo ich denke, warum sieht der Salat so schlapp aus? Man sollte ihn im Kühlschrank aufbewahren und nicht in die Sonne legen. Ja? Unverweltlich. Das Erbe, das Gott uns vorbehält, ist unverweltlich. Und das Schöne ist, es ist nicht nur für mich, sondern es erinnert mich daran, da sind noch ganz viele, die genau dasselbe kriegen, ohne dass ich dabei weniger kriege. Herrlich, oder? Wir brauchen vielleicht so Worte dieser Art, die uns gut tun. Oder Lieder, schöne alte Lieder. Es gibt so manche Lieder, die kann ich auch nicht singen, weil ich die Noten nicht verstehe, aber es gibt manche Lieder, die mir in Erinnerung kommen, wo der Text grandios ist. Ich blicke voll Beugung und Staunen hinein in das Meer deiner Gnade. Ein ganzes Meer voller Gnade. Gnade von Gott in überschwänglichem Ausmaß, immer genug, um mich frei zu und reinzuwaschen von Schuld und Sünde. Es gibt so viele schöne Worte und Texte, vielleicht sollten wir anfangen, mal 1, 2 wirklich auswendig zu lernen. Wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit, wo vieles immer wieder neu werden muss. Das kann man nicht abstellen, ist so. Aber vielleicht kann man das Geheimnis entdecken, dass es gut ist, in seinem Inneren einen Schatz von Worten und Versen zu haben, die einem oben aufliegen, wenn man beginnt zu loben und zu danken, wo die Wortkraft die Kraft des Wortes Gottes meine Seele berührt und meine innere Situation mitten in der Trübseligkeit verändert. Bei Paulus und Silas war das so. Sie haben inmitten der Schmerzen, inmitten der Not, inmitten der Ausweglosigkeit, mitten im Gefängnis angefangen zu loben und zu danken. Sie haben nicht schweigen können von der Liebe, von der Größe, von der Güte Gottes. Und das Interessante ist auch, wenn sich vielleicht nicht alle im Gefängnis bekehren, aber alle haben zugehört. Alle haben einen Schluck Frieden abgekriegt. Alle haben ein bisschen Licht erlebt. Alle sind Teil des Wunders geworden. Alle haben mitbekommen, welche Wesensveränderung innerhalb dieser wenigen Stunden in dem Kerkermeister vonstatten ging. Sie haben sehen, schmecken und Anteil haben dürfen an dem, wenn Gott eingreift und inmitten von Schattensituationen wieder sein Licht aufrichtet. Ich habe ja gesagt, es gibt einen Schatten, der kommt aus einem Übermaß an Licht. Da war dieses Eingreifen der machtvollen Art von Paulus, die Frau wird frei von diesem Wahrsagegeist. Und als Schatten die Unruhe in der Stadt bis hin, dass sie geknechtet werden, dass sie geschlagen werden, dass sie ins Gefängnis geworfen werden. Das war nicht nur Schatten, das war schon Nacht, auch wirklich Nacht, eben Mitternacht. Aber das kann Gott nicht hindern, sein Licht in die innerste Zelle des Gefängnisses zu bringen. Gott kann, weil er Kraft und Macht hat. Und wir lesen das, denke ich, heute auch einfach als Stärkung, als Ermutigung, als Erinnerung daran, dass wenn Gott eingreift, sozusagen Dinge grundsätzlich in Bewegung geraten. Hier bebt die Erde. Aber was hier auch geschieht, ist, dass in den Herzen Umwertungen passieren. Der Meister wird zum Bittenden, rette mich. Der Gerettete wird zum Versorgenden, der Wunden bedeckt, der einlädt, der kocht, der Gastfreundschaft gewährt, statt Gefängnisaufsicht durchzuführen. Gottes Geist in Aktion an den Herzen des Menschen. Und wenn einem so viel Gutes widerfährt, das ist jetzt nicht ein Weinbrand wert, sondern der Gehorsam an dieser Stelle sich taufen zu lassen. Noch in derselben Nacht nahm er sie mit sich, wusch ihnen die Striemen und ließ sich sogleich mit all seinen Leuten taufen. Herrlich, oder? Ich habe noch nie eine Nachttaufe durchgeführt. Immer darauf Wert gelegt, dass ich sehe, wen ich taufe. Aber hier wird offensichtlich in der Nacht getauft. Noch in der Nacht werden sie getauft und werden der Gemeinschaft, der Gemeinde und auch der Ortsgemeinde nachher dann entsprechend zugetan. Ich wünsche uns, dass wir diese kleine Episode erinnern und entdecken und vielleicht auch so uns auf den Weg machen, auf die Spur machen, so Worte und Verse zu entwickeln, vielleicht auch zu lernen, so als ein kleines Projekt, die aufliegen und da sind, wenn ich loben und preisen will, die sich einstellen, wenn ich wütend werden will im Stau, die sich einstellen, wenn die Schlange an der Kasse wieder mal zu lang wird oder ich an der falschen Stelle stehe. Es gibt ja so kleine Situationen, wo in uns der Geist und die Stimmung kippt, wo wir so grillig werden und dass wir spüren, dass Gottes Geist da ist, dass sein Wort in mir lebendig macht, was ich gelernt habe, ein Lied in Erinnerung holt, was ich gelernt habe, was ich gerne singe. Und ihr könnt euch darauf verlassen, Gott nutzt das und bringt die Lieder und die Bibelworte in Erinnerung, in der auch meistens die Botschaft für die Situation steckt. Hört euch zu, was ihr dann singt. Hört euch zu, was ihr euch mit einem Mal als Bibelwort in Erinnerung vorsagen könnt. Meist ist es etwas, wo Gott dann augenzwinkernd, wie ich gerne sage, mich anlächeln und sag: Hör zu. Darum geht's gerade. Das ist mein Wort an dich. Ich wünsche uns an dieser Stelle, dass Lob Dunkelheit vertreibt. Und dass es in uns hell wird, weil wir singen und weil wir loben und weil in uns Worte und Lieder lebendig sind, die wir in Zeiten, wo es uns gut geht, gelernt haben, damit sie da sind, wenn wir sie brauchen. Amen.